Das ist Kunst im Ort, der Deep Dive in die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Ich bin Bianca. Gemeinsam mit euch und den jungen Freunden der Staatsgalerie will ich mehr hören, mehr sehen und mehr erleben. Herzlich willkommen zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen.
Wer Kunst sammelt, sammelt auch immer ein Stück weit sich selbst. So zumindest sieht es einer der jüngsten Kunstsammler Deutschlands. Lukas Jakob ist Jahrgang 1998 und damit Teil einer Generation, die mit permanenten Krisen und digitalen Parallelwelten aufgewachsen ist. In seiner Sammlung beschäftigt er sich mit Anti-Helden, mit ambivalenten Figuren, brüchigen Identitäten und sich wandelnden Rollenbildern. Anfang des Jahres wurde Lukas' Sammlung erstmals auf Museumsniveau gezeigt, und zwar ganz in der Nähe, in der Villa Merkel in Esslingen. Ein Schritt, der auch die Frage aufwirft, wie viel gibt ein Sammler von sich preis, sobald seine Sammlung öffentlich wird. Heute ist Lukas bei mir zu Gast. Wir sprechen darüber, warum Anti-Helden faszinieren, was die Sammlung Jakob über die Gen Z erzählt und warum man Kunst auch als Sammler nie wirklich besitzen kann.
Herzlich willkommen im Podcast. Lukas Jakob, schön, dass du da bist, schön, dass du mit uns sprichst heute.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, ja.
Ja, das allererste, worauf ich dich natürlich ansprechen muss, ist, wenn man an Kunstsammler denkt, dann hat man eigentlich so ein ganz anderes Bild. Man denkt so an alte weiße Männer in so dicken Herrenhäusern mit dickem Geldbeutel. Bist du die Ausnahme von der Regel oder stimmt dieses Bild vielleicht generell gar nicht mehr und Kunstsammler von heute sehen ganz anders aus?
Kunstsammler, ja, das wird man ja nicht von heute auf morgen. Ja, so auch bei mir, mein erster Ankauf, das war damals mit meinem ersten Lehrgehalt auch eine ganz kleine Arbeit damals von Katharina Grosse, die in Stuttgart natürlich eine große Ausstellung auch hatte. Und ja, ausgehend von dieser anfangs kleinen Arbeit sind dann immer mehr Kunstwerke dazugekommen. Und so hat sich die Sammlung auch entwickelt.
Wie alt warst du damals?
Ja, 18 Jahre alt.
Und du kommst auch gar nicht aus so einer klassischen Kunstfamilie, wo man jetzt sagt, ja, du hast das so mit der Muttermilch aufgesogen. Ich meine, die meisten 18-Jährigen kaufen von ihrem ersten Lehrgehalt, weiß ich nicht, iPhones. Und du hast Kunst gekauft. Was hat da so den Ausschlag gegeben für dich? Wie hat sich das ergeben, so dieser Drang, ich will dieses Kunstwerk besitzen? Das ist so wichtig für mich, dass ich dieses erste richtige Geld dafür ausgebe.
Ich glaube, mein großes Interesse war von vornherein schon immer die Interesse an den Menschen. Also wenn ich an die Kunstwerke denke, dann sind das auch immer an Begegnungen, an Reisen, Atelierbesuche, der Austausch mit Galeristen. Und das war für mich immer antreibend, ja.
Was hat dich an Katharina Grosse damals so gecatcht? Du sagst so, also wir hatten die auch schon im Podcast. Ich muss sagen, ich bin selber auch ein Riesenfan. Die ist wahnsinnig faszinierend, sehr, sehr inspirierender Mensch. Was hat dich damals gecatcht an ihr?
Ja, vor allem wie sie spricht. Man kann ihr stundenlang zuhören und wahnsinnig viel lernen von ihr. Aber auch ihr Umgang mit Malerei, vor allem im deutschen Kunstkontext mit den ganzen Malerfürsten, fand ich das unglaublich radikal, wie sie Malerei neu denkt. Und diese Radikalität zieht sich jetzt auch durch viele jüngere Positionen. Also durch Katharina Grosse habe ich so einen Zugang gefunden auch zur Berliner Kunstszene. Ich lebe ja hier in Freiburg im Breisgau, im Herzen des Länderecks zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Das hat mich am Anfang arg angetrieben natürlich auch. Ich habe ja viele Ausstellungsformate besucht. Wir haben hier zum Beispiel die Regionale, die das Dreiländereck so ein bisschen verbindet. Da habe ich natürlich viele junge Kunstschaffende aus dem Dreiländereck gekauft. Aber auch eben natürlich, der Blick ging dann durch Katharina Grosse auch sehr nach Berlin. Nicht nur zu den Kunstschaffenden dort, sondern auch zu den Sammlern dort.
Hast du mal überlegt, da hinzugehen oder dich da zu verlagern oder gar nicht so?
Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ich denke, also ich habe jetzt beobachtet, dass eigentlich jede Position bei mir in der Sammlung irgendwann auch mal in Berlin war. Ich denke, das ist nach wie vor einfach ein wichtiger Ort der Kunst auf der ganzen Welt. Und ja, das Dreiländereck ist natürlich aber auch spannend. Die Nähe zur Art Basel, die war für mich ganz wichtig. Da bin ich natürlich hingepilgert. Heute auch die ganze Messewoche in Basel mit der Liste der Jungkunstmesse. Jetzt gibt's den Basel Social Club. Das sind alles ganz spannende Formate einfach, die Region hier so wertvoll machen.
Würdest du denn sagen, dass so diese, ich sag mal, Offspace ist wie jetzt die Liste für junge Kunstsammler die spannendere Adresse ist oder vielleicht auch generell? Oder sagst du, okay, am Ende ist die Main Character Energy immer noch in den etablierten Formaten zu finden?
Ja, für mich ist natürlich, ich bin vollends überzeugt von der Liste. Dort finde ich jedes Jahr unglaublich spannende Positionen. Eine Position, die meine Sammlung so wirklich vorangetrieben hat und auch meinen aktuellen Research mit diesen Antihelden, das war damals die Begegnung mit diesem erschlafften Superhelden von Thomas Leo Lelan. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war nach Covid. Da sind wir dann nach langer Zeit der Isolation auf die Liste gekommen und da war dieser erschlaffte Superheld, dieser 7 Meter lange Anti-Hero aus der Serie Soft Heroes von Thomas Leo Lelan. Und ich konnte mich damit unglaublich gut identifizieren. Ja, so habe ich dann diesen Anti-Helden angekauft, der mich jetzt auf viele Jahre begleiten wird. Dieser sanfte Riese. Und ja, das sind so Momente, die Liste für mich nach wie vor unglaublich spannend machen, ja.
Würdest du denn sagen, dass das der Kern deiner Sammlung ist? Du hast es in einem anderen Interview mal gesagt, dass du dich damit beschäftigst, was die DNA deiner Generation ist, mit der Art und Weise, wie Kunst auch gesellschaftliche Zustände abbildet. Das dürfte jetzt in dem Fall wahrscheinlich sehr gut funktioniert haben nach Covid, so dieses Erschöpfte, Erschlaffte. Wie findest du diese Positionen und wie kriegst du da so die Identifikation hin für dich selber?
Ja, wenn ich jetzt an meine Präsentation denke, unter dem Aspekt Anti-Heroes, und da haben wir unglaublich viele Referenzen auch an Literatur geknüpft. Die Ausstellung ist in 5 Kapitel gegliedert, die auch wieder an Literatur anknüpfen. Wir haben hier an der Universität in Freiburg, hatten wir über viele Jahre hinweg einen Sonderforschungsbereich über postheroische Helden. Mhm. Und Soziologen, der heißt Professor Dr. Ulrich Bröcklin, und der hat ein Buch verfasst, ein Essay über postheroische Helden, wo er sagt, der Held unserer Zeit ist gebrochen, früher der starke Mann mit den Muskeln, der die Frau rettet, und die Helden unserer Zeit, die kämpfen eigentlich mit Liebeskummer, Alkoholproblemen, Drogensucht. Und ich habe dieses Buch gelesen, ich fand es unglaublich spannend. Ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie, aber durch dieses Buch habe ich so viel Zugang gefunden, nicht nur zu meiner eigenen Generation, ich habe viele Probleme wiedererkannt, sondern ich habe das Buch ein zweites Mal zur Hand genommen und habe dann ja auch einen Blick auf meine Sammlung geworfen und habe dann einen großen Essay geschrieben zum Thema postheroische Helden am Beispiel meiner Sammlung. Und dann kam die Einladung aus der von Sebastian Schmidt, dem Leiter der Villa Merkel, der hat gesagt, ich hätte Lust, was mit deiner Sammlung zu machen. Hast du Ideen? Und dann habe ich gesagt, lass uns eine Ausstellung zum Thema Anti-Helden machen, Anti-Heroes. Ich bin magisch angezogen von dieser Schönheit der Zerstörung. Ich denke, dass diese Figuren, die scheitern, die fallen, die ihre Verletzlichkeit offenlegen, viel nahbarer sind wie, ja, jemand, der dir von seiner Erfolgsgeschichte erzählt. Es ist doch viel spannender, wenn jemand dir erzählt, welche Erfahrungen er aus seinem Scheitern gemacht hat. Und diese Kunstschaffenden will ich suchen und ich will sie fördern und denen mit meiner Sammlung auch eine Plattform bieten.
Was ich daran spannend finde, ist, wenn man deine Sammlung sieht als Spiegel deiner Generation, ist es ja erstmal so ein relativ auffälliger Gegensatz, den du da abbildest. Das, was viele so mit der Gen Z verbinden, ist ja wirklich Social Media Hochglanz leben und du selber nutzt Social Media auch ja aktiv, wo eigentlich genau diese Brüche, wo du gerade sagst, sie faszinieren dich, ja eher so ein bisschen ausgespart werden oftmals. Deswegen finde ich es total spannend, dass du da so eine Brücke schlägst. Ist das beabsichtigt oder ist das vielleicht auch ein Gegengewicht, das du schaffst?
Diese Selbstinszenierung, die du jetzt angesprochen hast, die findet sich tatsächlich auch ganz viel bei diesen Anti-Helden wieder. Ich muss da jetzt an eine ganz bestimmte Arbeit denken von dem Schweizer Künstler Julian Jakob Knerr. Der hat einen Spiegel geschaffen, in dem sich die Besuchenden widerspiegeln. Es handelt sich dabei um ein Filmplakat und das Filmplakat ist zusammengesetzt aus 3 verschiedenen Filmen. Einem lustigen Film, einem Kinderfilm, einen Arthouse-Film und einen Horrorfilm. Und das, ja, diese Assemblage aus oder Collage aus drei verschiedenen Filmen, der spiegelt man sich wieder. Und die Idee ist so ein bisschen die Idee von Gut und Böse, Pop und Trash. Und die steckt in uns allen. Also wir spiegeln uns wiederum, ja, in dieser Idee von Gut und Böse, gerade in der Popkultur, wenn wir zum Beispiel ja an scheiternde Stars denken zum Beispiel, oder auch die Offenlegung von ja psychischen Problemen zum Beispiel. Ein zweiter Aspekt von diesem Künstler Julian Jakob Knerr ist zum Beispiel auch, dass man nicht weiß, wie er aussieht. Er hat immer eine Maske. Er inszeniert sich. Diese Masken, die sind bei Antihelden auch immer ganz wichtig. Also diese Selbstinszenierung auch bei der Gen Z, bei meiner eigenen Generation, sehr, sehr wichtig. Dieses, ja, diese Stars, diese Selbstinszenierung ist schon sehr, ja, ist natürlich sehr wichtig, aber es ist auch alles eben eine Fassade, die man sich aufsetzt. Und da schlage ich so ein bisschen die Brücke auch zu den Antihelden. Weil dieses Heldische ist auch performt.
Inwieweit würdest du denn heute noch den Satz unterschreiben? Den habe ich auch mal von dir gelesen. Man sammelt sich auch immer selbst. Du hast ja gerade gesagt, Thema Selbstinszenierung, auch in deiner Generation. Musst du dich auch als Sammler selber inszenieren oder lässt du da die Kunst für dich sprechen?
Ja, das war jetzt natürlich auch spannend mit der Ausstellung in der Villa Merkel, weil ich dann natürlich auch überlegt hatte, also die Grundidee von Sebastian Schmidt war dann, dass wir wirklich eine Ausstellung schaffen für die Besuchenden und jetzt nicht einfach nur die Sammlung zeigen, sondern auch wirklich, dass man in die Ausstellung geht und dann auch ein bisschen etwas von mir erfährt. Also wirklich, wie baut man in so einem jungen Alter eine Sammlung auf? Und das war für mich dann natürlich auch spannend. Ich habe die Sammlung schon öfter gezeigt in verschiedenen Kontexten, habe immer mal wieder so Pop-up-Präsentationen gemacht, mir eine alte Kapelle in Freiburg gemietet, dann mit dem Delphi Space in Freiburg zusammengearbeitet. Also in der ehemaligen Metzgerei haben wir die Sammlung gezeigt, in einer kleinen Galerie in Berlin, im E-Werk, in der Galerie für Gegenwartskunst. Das war die erste Ausstellung institutionell damals, eben im E-Werk in Freiburg. Und jetzt aber war das wirklich eine schöne Möglichkeit, die Sammlung auf Museumsniveau zu zeigen. Also auch verschiedene Formate zu entwickeln und zu überlegen, welche Geschichte erzähle ich auch. Und da sind dann Vermittlungsfilme entstanden, zusammen mit Martin Mannweiler, in denen ich über die Arbeiten erzähle, die eher so ein Gefühl vermitteln. Also man kommt in die Ausstellung rein. Und in einem Raum, im ersten Raum, sind Arbeiten von Natascha Dorsey und Gabriela Torres Ferrer, die über Umwelt, Klima, brennende Welten, so heißt dieser Raum. Im zweiten Raum, Rinton Johnson, da geht es um politische Akteure, natürlich auch Krisen, denen wir entgegenstehen. Es ist natürlich schwierig, auch in die Zukunft zu planen. Das ist anders wie die Generation meiner Eltern zum Beispiel. Im dritten Raum, da ist ein ganz klassischer Antiheld, dann geht es um ganz stille Antihelden und es gibt eine Bibliothek und im letzten Raum oder in den letzten beiden Räumen, da ist wie so ein kleiner Shop aufgebaut, wo die Kunst auch, natürlich Kunst ist käuflich, da werden dann die Arbeiten da gezeigt. Und einen ganz persönlichen Aspekt zum Beispiel ist dann in einem kurzen dieser Vermittlungsfilme zu sehen. Denn man sieht mich auf dem Motorrad meines Vaters. Und natürlich diese Anti-Helden-Geschichte, wirklich so Personal Hero, der Vater damals. Da sieht man mich dann eben auf dem Motorrad meines Vaters. Man muss wissen, mein Vater, der war Bodybuilder. Der hat, ja, ich bin wirklich mit dieser Männlichkeit aufgewachsen und der hat auch eine große Sammlung Harley Davidson. Und diese Liebe zum Extrem, die hat mich angetrieben. Also das war auch schon wirklich ausschlaggebend für mich, ja. Und das sieht man gerade in diesem Raum, wo dieser Vermittlungsfilm ist, wieder. Auch das sind so wirklich die klassischen Antihelden, die ganz männlichen. Wir haben so ein Selbstbildnis von Joscha Jasenaut, die auch so ein bisschen die dunkle deutsche Geschichte anspricht, ja. Aber er beschäftigt sich zum Beispiel auch ganz viel mit dieser Vaterrolle. Und ja, so finden sich da auch immer wieder persönliche Aspekte in dieser Ausstellung. Und es war eine neue, schöne Erfahrung, aber für mich auch jetzt.
Ja, das heißt, du hast eigentlich ja dich ganz stark auch gezeigt und sehr persönlich gezeigt, was jetzt, glaube ich, andere Sammler nicht immer machen. Also du hast ja schon die Ausstellung entlang deiner Perspektiven und auch deiner persönlichen Erfahrungen aufgebaut an der Stelle. Auch so ein sehr persönliches, ich sag mal, Heldenbild, wenn du jetzt sagst, dein Vater mit den dicken Muckis auf der Harley und so, das ist dann auch ein Bild, an dem du dich da ein bisschen abgearbeitet hast. Was glaubst du, gewinnt so eine Ausstellung dadurch, dass man sich als Sammler auch selber zeigt und dass man ein Stück eigene Geschichte da auch teilt? Anstatt jetzt einfach nur zu sagen, okay, ich habe die Kunst. Du sagst, klar, Kunst ist käuflich, du hast aber auch gesagt, wirklich besitzen kann man sie sozusagen nie, sondern es ist immer eher so eine Art Patronage, die man dann hat am Ende und auch vielleicht so ein bisschen die Deutungshoheit an der einen oder anderen Stelle. Genau, aber was gewinnt das Ganze dadurch, dass du das anordnest entlang deiner Perspektive?
Na, ich denke, was mir die Ausstellung jetzt vor allem wieder gezeigt hat, ist, sie hat so einen roten Faden gebildet. Und es war für mich ganz wichtig und ganz spannend. Und ich habe unglaublich viel Research jetzt zu diesem Thema Antihelden gemacht, bin oft ans ZKM nach Karlsruhe gefahren, in die Bibliothek, habe mich mit Literaturwissenschaftlern wie Rebecca Heinrich ausgetauscht, mit Ulrich Bröcklin, mit verschiedenen Kuratoren, aber auch immer wieder mit den Kunstschaffenden. Das war für mich so wichtig. So viele Arbeiten gekauft, mit denen ich nicht zusammenleben kann, die muss man installieren. Und das hat sich jetzt für mich wieder rausgefiltert. Also ich kaufe eigentlich auch immer, vielleicht kaufe ich deswegen auch immer diese Installation, damit ich mit den Kunstschaffenden wieder in Kontakt kommen kann. Aber ja, mir hat diese Ausstellung wirklich so einen roten Faden durch diese Sammlung aufgezeigt und auch nochmal gezeigt, was ist für mich wichtig. Und es ist natürlich auch ganz schön, jetzt die ganzen Rückmeldungen der Besuchenden zu hören und immer wieder neue Antihelden zu entdecken. Letztendlich ist das Ganze für mich auch wie so eine kleine Familie da. Es ist ein Netzwerk, das sich da entwickelt und immer weiter ausbaut, ja.
Ja, spannend, weil eigentlich war ja meine Frage sozusagen, was gewinnt die Ausstellung durch deine Perspektive? Aber deine Antwort, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagt es eher so ein bisschen, eigentlich hat sich die Perspektive durch die Auseinandersetzung auch mit den Werken ergeben. Also du hast dir dich selbst und deine Sammelleidenschaft und das, was dich antreibt, selbst erklärt, indem du dich auseinandergesetzt hast mit den Werken.
Ja, würde ich doch. Das würde ich so unterschreiben, genau. Also ja, ich denke, das war jetzt ein Experiment und normalerweise bin ich auch gerne im Hintergrund. Und jetzt sieht man mich doch sehr oft in dieser Ausstellung. Ja, aber ich denke, das gibt dem anderen, das gibt dem Ganzen auch nochmal einen anderen Aspekt natürlich. Es gibt viele tolle Kunstsammler, zu denen ich in Deutschland wirklich aufschaue. Und jetzt liegt es vielleicht an mir auch, an der neuen Generation zu schauen, wie kann man so eine Sammlungspräsentation neu denken, auch mit den Mitteln unserer Zeit, ja. Du hattest ganz am Anfang eben auch Social Media dann schon angesprochen. Ich zeige die Sammlung natürlich auch darüber. Ja, zum Beispiel dieses Video von dem Akkuhammer von Evi Gottfried damals, das so viral gegangen ist. Also man sieht einen Akkuschrauber an einem an so einem Gummihammer und der hämmert sich dann so durch den Raum. Das ist als Reel total viral gegangen, bis sich dann letztendlich eine bekannte Baumarktkette beim Künstler gemeldet hat, um die wiederum in einer kleinen Werbung aufzunehmen. Diese Kunstwerke, die gehen auch einen ganz neuen Weg. Und wir haben zum Beispiel jetzt in der Ausstellung dann auch, dieses Reel wird wiederum auf einem Smartphone präsentiert in der Ausstellung. Also ich denke, das sind jetzt Aspekte, die sind auch so mit der Zeit. Also wir haben eine Ausstellung geschaffen, wirklich mit den Mitteln der Gegenwart, ja, meiner Generation.
So ein bisschen pragmatischer gesprochen, du hast vorhin gesagt, es geht auch ein bisschen darum, einen Zugang dazu zu schaffen. Wie macht man das? From scratch, sich so eine Sammlung aufzubauen. Wenn dich jetzt junge Menschen fragen, Lukas, wie hast du das gemacht? Ich würde auch gerne anfangen zu sammeln. Wie geht das? Was würdest du denen raten? Wie baue ich mir eine Kunstsammlung auf? Als junger Mensch mit wenig Geld, sagen wir mal so.
Ja. Ich würde auf jeden Fall einen Blick immer auf die Kunstvereine werfen. Kunstvereine sind hier in Deutschland wirklich Vereinigungen, die wunderbar sind. Es sind wunderbare Plattformen, um in den Austausch mit der lokalen Szene zu kommen, aber auch ganz niederschwellig mitzumachen, mitzudenken und in einer Gemeinschaft zusammen eben sich über Kunst auszutauschen, Kunstschaffende kennenzulernen, oftmals auch reisen. Da gibt es dann tolle Editionen auch. Und darüber würde ich erstmal wirklich dieses Angebot würde ich annehmen, dieses Ehrenamt. Das ist natürlich auch mit viel Engagement verbunden. Aber so habe ich angefangen. Ich habe im kleinen Kunstverein, im kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mitgemacht. Und natürlich wurden da keine unglaublich großen Namen ausgestellt, aber man kann auch vom örtlichen Bildhauer unglaublich viel lernen, ja, oder einen Zugang finden und die ersten Kunstwerke kaufen. Und dann natürlich auch Kunstmessen. Da wirklich schauen. Für mich ist immer auch ganz wichtig die Zusammenarbeit oder die Vermittlung durch den Galeristen. Ich schaue auch natürlich, ich habe meine Galerien, die ich spannend finde, die auch wirklich die Themen meiner Generation verhandeln und tolle, spannende Vermittlungsarbeit leisten, für die ich sie sehr schätze. Und dieses Vertrauen, die man in diese Galeristen steckt, das hat mich noch nie enttäuscht eigentlich. Ja, das sind so Angebote, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und dann natürlich auch junge Kunstmessen, die Liste, die Paris International in Paris und jetzt auch Mailand. Das sind spannende Plattformen.
Bist du denn trotzdem auch noch so ein Museumsmensch? Gehst du noch ab und zu auch gerne ins Museum oder ist dir das schon zu etabliert, zu fertig?
Nein, natürlich gehe ich ins Museum. Ich gehe nachher auch noch ins Museum. Ich gehe nachher nach Basel. Ich gehe morgen, bin ich in Karlsruhe unterwegs, schaue mir dort die ganzen Ausstellungen an. Ich liebe Museen. Ich mag die großen Institutionen natürlich, Kunsthalle, also Kunsthalle Basel, Kunstmuseum Basel, ZKM. Jetzt natürlich durch die Ausstellung in Esslingen am Neckar war ich oft auch in der Staatsgalerie in Stuttgart.
Sehr schön. Das bereitet sich hier perfekt meine Abschlussfrage vor, die wir immer stellen, und zwar nach deinem Lieblingswerk in der Staatsgalerie. Du sagst, du warst jetzt oft da. Gibt es so ein Werk, an dem du immer wieder hängen bleibst?
Ja, ich fand eine Entdeckung wirklich ganz schön. Und jetzt muss ich tatsächlich mal kurz nach überlegen, wie denn der Künstler nochmal heißt. Aber ihr habt eine ganz, ganz tolle Arbeit, die wir auch im Museum für Neue Kunst in Freiburg haben. Und es handelt sich dabei um eine Figur. Vielleicht kannst du mit mir mitdenken und wir können zusammen überlegen, wer denn der Künstler ist. Es handelt sich um eine Figur von einem jungen Mann, der so nachdenklich schaut. Wir in Freiburg haben diesen Abguss, glaube ich, in der Farbe weiß und ihr habt ihn in Bronze. Und ich glaube, diese Figur heißt auch Jüngling.
Ah, den Lehmbruck.
Genau,
Emporsteigender Jüngling.
Genau, ja, diesen großen Namen, der ist mir jetzt natürlich nicht eingefallen. Aber als ich so das letzte Mal durch die Staatsgalerie gelaufen bin, da fand ich das wirklich wunderbar, diesen alten Bekannten bei euch wiederzusehen, weil der steht bei uns ganz prominent hier im Museum für Neue Kunst in Freiburg. Und ich wusste nicht, dass es davon mehrere Abgüsse gibt. Und das war ein schönes Wiedersehen.
Bisschen so ein Brückenschlag in die Heimat auch.
Ja, genau.
Sehr schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Es war total spannend, mal so eine ganz andere Perspektive auf diese Kunstwelt zu hören. Und bin ich mir sicher, dass wir noch ganz viel von dir hören werden. Und hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst.
Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Es hat mich wirklich gefreut und bis bald.
Das war Kunst im Ohr, der Podcast der Jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Die Jungen Freunde, das sind interessierte Menschen zwischen 18 und 35, die bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mehr über Kunst erfahren wollen. Wenn das nach euch klingt, schaut vorbei auf www.jungefreundestaatsgalerie.de oder bei Instagram. Unterstützt wird unser Podcast von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Danke dafür und danke euch fürs Zuhören.